Alles, was du brauchst, trägst du in dir. Du kannst das, du wirst das rocken und wenn du denen nicht gefällst, dann halt nicht.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die Erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Meine heutige Gästin ist Journalistin und Moderatorin. Wir sind uns vor einiger Zeit digital begegnet, als sie ein Online-Panel moderierte und ich mir dachte, dieser Frau muss ich folgen. Gesagt, getan und seitdem beobachte ich sie und seitdem bin ich eben auch eigentlich Teil ihres Lebens. Ich wache mit ihr morgens auf, begleite sie zu ihrem Job als Moderatorin bei der Lokalzeit beim WDR-Fernsehen oder ich gehe mit ihr laufen. Tatsächlich sind wir uns vor kurzem auch per Zufall beim Laufen in München begegnet und diese Begegnung hat mich so motiviert, dass ich 10 Kilometer gelaufen bin. Sie ist also auch ein Spirit Animal. Ich freue mich sehr, dass sie zugesagt hat, bei mir im Podcast zu sein und mit mir über ihre Geschichte, die Geschichte ihrer Familie und ihren Weg zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Jenny Jeromin. Und ich freue mich, dass sie da ist, sozusagen aus dem Internet, aus dem Instagram zu mir in den Podcast gesprungen. Sie sitzt mir in unserem wunderschönen Büro hier am Frauenplatz gegenüber. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war an der Isar, als wir beide gejoggt sind. Und ich meine, sie ist totaler Jogging-Profi und ich hatte so mit mir gekämpft. Und liebe Jenny, du weißt es, glaube ich, gar nicht. Ich sag's nochmal. Das war tatsächlich der erste Tag, an dem ich dann 10 Kilometer geschafft habe.
Wirklich?
Ja, du hast mich gut. Ich habe dich gesehen, das hat mich so motiviert. Und da dachte
das
ich,
freut
so, jetzt
mich.
Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Wirklich.
Du hast gesagt, der Tag ist schon gut gestartet. Das ist sehr gut.
Absolut. Ich war heute früh bei meiner Laufgruppe.
Aha. Du hast eine Laufgruppe.
Richtig, ja.
Ach, cool.
Ich habe mich, bin ich ganz ehrlich, lange nicht getraut, dorthin zu gehen. Weil ich dachte, oh mein Gott, die sind so schnell. Muss ich mich erstmal ein paar Monate vorbereiten.
Ja.
Nee, aber heute früh war ich um 7 Uhr laufen.
Wow.
Gestartet im Hofgarten München. Und das Wetter war so schön, der Sonnenaufgang war traumhaft.
Schön.
Dann war ich duschen, fertig machen, habe rausgeguckt und dachte mir, oh mein Gott, das ist der perfekte Herbsttag. Dann gehe ich arbeiten, es regnet nicht, ich brauche keinen Schirm und dann komme ich später zu dir zum Podcast.
Geil.
Das war richtig schön, ich habe mich richtig gefreut, ich freue mich auch immer.
Und du hast mir Schokolade mitgebracht, was ich auch so toll finde. Ich habe dir schon gesagt, ich bin heute Strohwitwerin, deswegen werde ich heute Abend die Kardashians gucken und mir die Schokolade reinpfeifen.
Und an mich bitte denken.
Und an dich denken, wie ich es ein paar Mal schon gemacht habe. Meine Liebe, ich fange ja immer mit etwas an, was ich auf Instagram oder LinkedIn bei meinen GästInnen feststelle oder generell in diesem Internet. Und ich bin gerade auf deinem Insta-Profil und ich habe mir das vorher schon ausgesucht. Ich finde es ganz witzig, weil in deiner Profilbeschreibung steht natürlich, die ersten zwei Abschnitte sind sozusagen, was du beruflich machst. Und dann ist der letzte Abschnitt, sieht man so einen Boxhandschuh und da steht Kultur und Klamauk.
Ja.
Kultur und Klamauk.
Ja, ich stehe total auf schrägen Humor. Ich liebe schrägen Humor, ich liebe Flachwitze.
Ich auch.
Ich würde Dad-Joke gendern und sagen Mom-Jokes. Ich liebe das sehr.
Und dann lachst du auch selber drüber?
Absolut, absolut. Also ich bin so eine, ich liebe es, über meine Witze zu lachen. Und ich liebe es auch, anderen nochmal meinen Witz zu erklären. So, verstehst du? Ja, wie witzig das ist.
Und alles so.
Ja, okay, Jenny. Ja, genau. Und Kultur, weil ich sehr, sehr gerne lese. Ich bin auch sehr gerne nerdig in Literatur und lese gerne.
Hast du schon immer viel gelesen?
Ja, das versuche ich gerne zu kombinieren. Vielleicht sollte ich mal ein Witzebuch schreiben.
Ja. Also tatsächlich kann ich mir das bei dir sehr gut vorstellen, weil wir beide sind uns ja das erste Mal digital begegnet. Da hast du für den BR moderiert, auch in puncto Diversity. Und ich war als Expertin eingeladen und hatte da eine Speech gehalten und dann hatten wir noch rumdiskutiert. Und dann sind wir uns eben in diesem Instagram gefolgt. Und ich finde, dass man darüber schon sehr gut ein Gefühl dafür bekommt, was das eigentlich für ein Mensch ist. Also noch mehr natürlich als bei LinkedIn, weil bei Instagram teilt man noch mehr so Alltagssnippets.
Persönliches.
Genau. Und auch so ein paar funny Witze und so weiter. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, okay, die hat dieselbe Humorebene wie du. Also kann sich über jeden Scheiß beäumeln, wie du auch. Und da habe ich schon gedacht, okay, der muss ich mal. Und dann hatten wir uns ja beim Joggen getroffen. Mir war sowieso die ganze Zeit schon klar, dass ich dich einladen will. Ich habe es nur, wie es immer ist, verdaddelt. Aber jetzt bist du da.
Ja, ich freue mich.
Und Klamauk und Kultur, aber das machst du nicht nur. Du machst nicht nur Witze auf Instagram oder in Real Life, sondern du bist Moderatorin. Mhm. War das schon immer dein Traum?
Ja, gestartet hat es, glaube ich, mit 8. Meine Eltern haben passioniert den Musikantenstadl geschaut. Ich musste zwangsweise auch mitgucken. Und immer wenn der Moderator dann die Blasmusikanten und Bands angekündigt hat, habe ich den stumm geschaltet, habe meine Kuscheldecke vor den Fernseher gelegt und selber irgendwas anmoderiert, wie so eine Zirkusdirektorin. Mhm. Und da war mir noch gar nicht klar, natürlich mit 8, dass das ein Job ist. Später habe ich mit meinen Nachbarfreunden auch immer mit Walkie-Talkies gespielt. Dann waren die in einem Einzimmer mit einem Walkie-Talkie und ich dann in einem anderen. Und ich hatte einen CD-Player bei mir. Mhm. Natürlich lief da die aktuelle Bravo-Hits. Und dann haben die sich halt auf der anderen Seite mit dem Walkie-Talkie einen Song gewünscht. Mhm. Und ich habe denen dann halt angesagt, so und für Paul und Daniel spiele ich jetzt Britney Spears mit.
Toxic.
Genau.
Aber wie witzig, genau, dass du das gemacht hast.
Und auch da war mir das noch nicht klar, dass es ein Beruf ist. Und erst später habe ich dann sowas wie Kala Kolumna als kleine Vorbildrolle gehabt und war dann beim Schülerpraktikum in der Lokalzeitung bei uns. Dann hatte ich nach dem Praktikum ein Angebot bekommen von der Zeitung, weil hinten gab es so eine Art Jugendteil und da konnte man halt so Kolumnen schreiben, über Musik schreiben und es war immer mein Traum, eine eigene Kolumne zu haben.
Oh, wie gut.
Und dann habe ich dort schreiben dürfen und du, ich sag dir, das war das Allergeilste, morgens vor der Schule zum Briefkasten zu rennen, die Zeitung da aus dem Schlitz zu frickeln.
Ich dir sofort.
Morgens, währenddessen das Toast noch im Toaster brutzelt, aufzuklappen und zu sehen, Jennifer Jeromin schreibt über. Und dann habe ich mir das durchgelesen und dachte mir, wow, geil, meine ganzen Mitschülerinnen und Schüler haben das auch gelesen. Oh Gott, die werden mich nachher drauf ansprechen. Und ich bin mit geschwollener Brust in die Schule gelaufen. Und ich glaube, dieses Gefühl, dieses, oh, ich möchte was zeigen, was präsentieren, ich brenne für etwas, guckt, was ich kann, das hat dafür gesorgt, dass ich genau das jetzt mache, was ich machen darf.
Und du hast es ja tatsächlich auch richtig gelernt, weil du hast Journalistik studiert. Mhm. War denn das Studium genauso, wie du es vorgestellt hast? Oder hast du so, okay, Reality-Check, ist vielleicht, also hast du auch mal zwischendurch überlegt, vielleicht mache ich doch was ganz anderes?
Ja, dachte ich schon manchmal. Mir hat manchmal die Praxis so ein bisschen gefehlt, sodass ich dann nach dem Studium in eine Welt reinkam und dachte, hallo, ich bin fertig, wo sind die Jobs? Mhm.
Wo sind die Formate?
Hallo,
ich bin da.
Richtig. Ja, aber ich habe geschaut, dass ich sehr viel nebenher mache. Ich habe dann schon beim Campusradio ganz viel moderiert und da war ich auch mega committed. Ne? Also ich habe lieber eine Vorlesung ausfallen lassen, als dass ich meine Sendung irgendwie jemandem anderen gebe. Das habe ich sehr passioniert gemacht. Jeden Donnerstag ab 16 Uhr gab es dann meine Sendung. Damals noch 2 Stunden. Super süß. Und so fing dann alles an.
Und jetzt machst du die Lokalzeit aus Aachen beim WDR. Das ist schon eine große Sache. Ich erinnere mich, als du das bekannt gegeben hast, da hat man aus Social Media heraus den Vibe gespürt, dass du dich unfassbar darüber gefreut hast. Kannst du dich an den Moment erinnern, als A, diese Anfrage kam und B, klar war, dass du es auch wirklich machst?
Ich wurde, das ist ja in der Branche so, zu einem Casting eingeladen. Und da war ich auch schon so, wow. Geil.
Du warst wahrscheinlich extrem aufgeregt, oder?
Absolut. Aber ich habe mich mega darauf vorbereitet. Also, wenn ich eins kann, dann mich irgendwie krass verbeißen und mega ehrgeizig sein. Und dann habe ich das auch getan. Ich habe, glaube ich, nichts anderes mehr getan, als die Lokalzeit zu schauen. Und dann wusste ich, worum es geht, worauf der Schwerpunkt gelegt wird. Und ich wusste, als ich bei diesem Casting war, alles, was du brauchst, trägst du in dir. Mhm. Du kannst das, du wirst das rocken und wenn du denen nicht gefällst, dann halt nicht.
Du hast alles gegeben.
Ja, und ich wusste, genau, so wie du sagst, ich habe alles, was ich habe, gegeben. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Wirklich, dieses Casting war so geil. Die Leute waren mega nett. Und dann sitzt du auch in der Maske. Das war für mich das allererste Mal in der Maske sitzen. Und die Maskenbildnerin, die war auch so süß.
Du hast ein Gesicht bekommen.
Richtig, man hat mir mein Superheldinnenkostüm ins Gesicht gemalt.
Schön. Ja, kann ich verstehen.
Und dann stand ich da in diesem Studio, ich wurde verkabelt, ich habe so ein In-Ear-Piece bekommen und dachte mir, okay, das ist jetzt hier nicht gespielt, ich mache das jetzt hier wirklich.
Ja.
Und ich hatte gar keine großartige Nervosität oder so. Mhm. Ich habe einfach gedacht, cool, das passiert jetzt und das ist
cool. Du hast es gelebt sozusagen, ja.
Und ich bin da auch relativ souverän rausgegangen.
Das wollte ich gerade fragen. Bist du mit dem Gefühl rausgegangen, so okay, I made it, irgendwie ich habe den Job in der Tasche? Oder war das eher so, dass du dachtest, pff, ja, ich war vielleicht nicht schlecht, aber let's see, ich kann es nicht richtig beurteilen.
Nee, ich bin da, glaube ich, mit so einem krassen Selbstbewusstsein rausgegangen und dachte mir, geil, das hast du gerockt. Und wenn die nicht anrufen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Und tatsächlich kam dann auch der Anruf, ich war gerade beim Joggen. Wo auch sonst, ne? Und dann wurde mir gesagt, wir wollen dich, du bist es. Und ich habe dann wirklich, das musst du dir vorstellen, ich habe diesem Mann, der Chef von dem Ganzen ist, gesagt, scheiße, fuck, ist es ihr Ernst? Scheiße. Und er so, ja, ich find's total toll, dass sie sich so echt freuen.
Oh, wie gut.
Ja.
Wie hat dein Umfeld reagiert?
Die waren richtig stolz.
Das glaube ich.
Ich habe schon immer diesen Traum gehabt, im Fernsehen zu moderieren.
Mhm. Guckst du dir das eigentlich selber nochmal an?
Ja.
Echt?
Ja.
Oh mein Gott, ich kann ja sowas überhaupt nicht. Also ich meine, ich höre mir auch meine Podcasts nicht nochmal an oder wenn ich jetzt irgendwo zu Gast bin oder wenn ich jetzt in Talkshows zu Gast war. Also ich kann das immer gar nicht, weil ich immer so denke, oh mein Gott. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, um so ein bisschen abzuchecken. Mm. Das, was ich sage, hat es Hand und Fuß. Ne? Mm. Aber irgendwann kriegst du ja auch ganz okayes Feedback darauf, gerade auch, wenn du in den Themen drin bist. Aber das heißt, du guckst dir das an, mit der Prämisse besser zu werden oder was ist der Punkt?
Ja, also während so einer Sendung hat man ja auch das Gefühl, oh, das war ein gutes Interview, das ich mit dem Studiogast geführt habe oder oh, da habe ich nicht so gut drauf reagiert. Und dann gucke ich mir das an, meist auch noch am selben Abend und
du
denke mir...
Du gibst es dir richtig?
Ja, wirklich. Also manchmal denke ich mir auch, mein Gott, nee, mach das jetzt nicht, mach das morgen früh
oder so. Aber voll
gut,
voll gut.
Und dann gucke ich mir das an und denke mir, ja, okay, das und das hättest du besser machen können oder ja, das war ganz cool.
Das war ganz gut, ja.
Ja, das Absurde ist ja auch im Radio, ne? Da sieht man ja nicht, wie man aussieht.
Mhm.
Ich denke manchmal, ich habe so eine Gesichtskirmes. Und dann versuche ich auch einfach mal zu checken, okay, habe ich da gerade schief geguckt oder war das okay?
Hast du denn so ein Umfeld, mit dem du sowas besprichst? Also, dass du sagst, okay, ich habe mir jetzt irgendwie nochmal was angeguckt und ich bin mir unsicher. Oder ich hole mir nochmal ein Feedback von Leuten, die vielleicht auch schon länger in der Branche sind.
Mhm.
Hast du das?
Ich habe das Glück, ich nenne es tatsächlich Glück, dass niemand in meinem Freundeskreis irgendwas mit Medien zu tun hat. Das finde ich richtig gut. Meine beste Freundin ist Wissenschaftlerin. Die sieht das immer aus so einem sehr nüchternen Blickwinkel.
Ja.
Was mir wirklich sehr, sehr hilft.
Das glaube ich.
Man ist doch manchmal sehr verkopft.
Mhm.
Und wenn dann jemand anderes komplett aus der Bubble heraus dann da drauf schaut und sagt, ja, das war doch cool oder das habe ich nicht verstanden, das hilft mir sehr. Also mit ihr spreche ich darüber oder generell auch mit ein paar Leuten aus meinem Freundeskreis, aber mit so gestandenen Medienpersönlichkeiten nicht. Ich kenne auch, glaube ich, keine Person.
Ja, das wird sich ja mit Sicherheit auch verändern oder hat sich vielleicht sogar auch schon verändert oder du bist mit Sicherheit auch schon auf dem Radar von ganz vielen Leuten. Und wenn wir schon über die Branche sprechen, also ich weiß noch, als du das beim BR moderiert hast, es war ja eine interne Veranstaltung zum Thema Diversity, da hat man schon gemerkt, dass es dich irgendwie auch anfasst, emotionalisiert. Wir kommen ja auch gleich noch zu deiner persönlichen Geschichte oder auch zu deinem Background. Wenn du dir die Branche anguckst, was tut sich denn gerade im Medienbereich in puncto Vielfalt? Passiert da was?
Ach du, weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass als kurzzeitige Aufgabe manchmal wahrgenommen wird. Ne? Also, dass man vielleicht ein Projekt mal mit jemandem filmt oder moderieren lässt, der oder die einen Hintergrund hat oder wie du es immer sagst, der Vordergrund. Und dann war es das auch, weil man dann sagt, okay, abgehakt. Aber bei manchen Formaten habe ich das Gefühl, das wird auch sehr, sehr gut wahrgenommen oder überhaupt erledigt. Zum Beispiel Dieb und Deutlich. Also das
ja, auch ein schönes Format.
Luisa Dellert und Aminata Belli.
Ja.
Zwei Frauen, finde ich total super.
Ja.
Junge Frauen
ganz
auch.
Unterschiedliche Frauen auch. Mega cool.
Genau, also ich wünsche mir mehr sowas in diese Richtung.
Und was glaubst du, was muss passieren, damit das passiert? Ist es der Druck, der von allen Seiten wirkt, dass Leute wie auch du, aber natürlich Leute, die auch aus der Wirtschaft kommen, auch zum Beispiel in den sozialen Medien laut machen. Muss ich in den Redaktionen was verändern oder was ist so der Punkt, wo du merkst, das sind so Schalthebel, da muss ich was tun?
Also das machst du ja wahnsinnig gut. andere Frauen zu unterstützen. Also Frauen müssen andere Frauen unterstützen und vor allem diese Gedanken ablegen, dass das Konkurrenten sind oder vielmehr Konkurrentinnen. Das muss mehr in Köpfen passieren und dann in Redaktionen auch sowas wie Mut geben, dass man nicht nur auf diese alten Pferde setzt, die man hat, so von wegen, ja, das wird dann auf jeden Fall ein geiles Format mit vielen Klicks oder vielen Zuschauern. Ich finde, da sollte es auch mal ein bisschen Mut geben, dass sich Leute sagen, hey, wir wollen mal was probieren mit der und der tollen neuen Moderatorin, was die zu sagen hat. Ja. Wir wollen, dass sie ihre Meinung und ja, Mindset reinbringt und vielleicht wird das ja alles auch einfach vom Denken her bunter. Das wäre schön.
Ja, da sagst du was. Ich hatte das vor einiger Zeit ja in meinen Insta-Story gepackt. No offense gegenüber Thomas Gottschalk, aber er wurde irgendwie reaktiviert für ein Format mit Karl Theodor zu Guttenberg. Und ich habe auf jeden Fall sehr viel Reaktion auf diese Story bekommen. Der Hintergrund war, die beiden moderieren zusammen ein Format. Und ich habe halt in die Story gepackt, dass ich das nicht verstehe, warum man nicht diversen Köpfen, zum Beispiel auch jemanden wie dir, aber auch anderen, so eine Chance gibt, so ein Format zu moderieren. Weil, nochmal, ich glaube, dass Leute wie auch Thomas Gottschalk unsere Fernsehgeschichte total geprägt haben und mit Sicherheit hier und da noch prägen. Aber diese Kombination auch mit einem Politiker, wo ich mir einfach die Frage stelle, wie passiert jetzt dieser Connect und bei einem TV-Format? Und ja, diese Frage habe ich in der Story gestellt, wie gesagt, sehr viel Feedback bekommen. Und das ist das, was ich immer von außen beobachte, als jemand, die zwar punktuell mal in Formaten mitwirkt, aber eben das nicht hauptberuflich macht. Ich habe so viele Freundinnen, die in den Medien sind und die so hart dafür kämpfen, eigene Formate zu bekommen, überhaupt mal stattzufinden. Und zwar seit Jahren, nicht erst seit gestern. Das ist das, was mich aufregt. Also ich habe das Gefühl, in deiner, in eurer Branche, wenn ich so drauf gucke, man braucht einen extrem langen Atem.
Ja, man muss sich den Arsch aufreißen. Am besten 200.000 FollowerInnen bei Instagram.
Das ist die neueste Währung, oder?
Ja, absolut. Oder natürlich jetzt noch auf TikTok stattfinden. Mhm. Man muss überall sein. Am besten schon eine riesige Gefolgschaft mitbringen, damit man safe weiß, okay, dieses Format, das wird nicht abkacken. Mhm. Das wird richtig durch die Decke starten. Mhm. Das finde ich schade. Ich meine, manche haben vielleicht nicht so Lust, ganz viel auf Instagram zu posten. Aber das heißt ja nicht, dass sie eine scheiß Arbeit machen.
Ja, und dass sie keine guten Moderatorinnen sind.
Eben, richtig.
Ja, ja. Aber du bist jetzt in einem Format und machst das, wie ich finde, ziemlich cool und bist in der Lokalzeit sozusagen angekommen. Du hast also das, was du dir visualisiert hast, schon als Kind ist wahr geworden. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal in deine Kindheit springen, aus was für einem Elternhaus, aus was für einem Background kommst du, wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
Ich würde sagen, in einem sehr einfachen Elternhaus groß geworden. Mein Papa, Jahrgang 1940, sehr traditionell, geboren in Wanne-Eickel, Ruhrpott. Meine Mama, Inderin, ist mit 18 aus Indien alleine nach Deutschland ausgewandert und sie ist Krankenschwester und bin, glaube ich, sehr bescheiden, aber auch sehr glücklich aufgewachsen. Und meinen Eltern, ich glaube, das haben auch sehr viele InterviewpartnerInnen jetzt hier in diesem Podcast gesagt, meine Eltern wollten immer Sicherheit für mich. Und ich weiß noch ganz genau, ich musste sehr viel mit meinen Eltern diskutieren, dass ich Abitur mache. Ich musste sehr viel während der Abiturzeit mit meinen Eltern diskutieren, dass ich studieren gehe. Denn meine Mutter, wie gesagt, die war dann in Deutschland und hat dann eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Und mein Vater, wie gesagt, 1940, der hat so viele Jobs gehabt im Handwerk und hat eigentlich nur dafür gesorgt, dass seine Familie ernährt werden kann. Mhm. Und da ging es eigentlich nicht so großartig darum, sich zu verwirklichen. Deswegen sehe ich das als großes Privileg an, dass ich das machen durfte, was ich wollte. Ich weiß noch, damals zur Abi-Zeit, da hatte mein Vater schon alles parat gemacht, so eine Art Mappe angelegt. Ich muss wirklich darüber schmunzeln. Also so eine Mappe mit Kontaktdaten und Namen, um mich bei der Krankenkasse zu melden.
Zur Bewerbung.
Zur Bewerbung.
Oh, wow.
Mhm. Und eine andere Mappe. Ich sollte zur berittenen Polizei gehen in Recklinghausen.
Wow. Aber voll vorbereitet.
Ja.
Also voll der Service von deinem Vater.
Absolut.
Ne?
Also er wollte auf jeden Fall mir das sehr mundgerecht präsentieren, damit ich nicht Nein sage. Und ich habe natürlich Nein gesagt.
Ja, klar. Aber auch aus diesem Sicherheitsgedanken heraus. Ne? Also Polizei oder auch Krankenversicherung sind ja jetzt durchaus Orte, wo man sagt, vielleicht eher noch als die Medien, wo ja eher alles so davon abhängt, wer kennt wen oder wer ist gut mit wem, und Polizei und aber auch Versicherung ist ja tendenziell eher so, wenn du da mal bist, dann dich nicht ganz so doof anstellst, dann bleibst du da.
Sein Trumpf war immer festangestellt.
Mhm, ja, kann ich mir vorstellen.
Als ich dann irgendwann mal meinen Eltern sagen musste, ja, also bei mir in der Branche gibt es keine Festanstellung. Mm. Da haben die das nicht so richtig wahrhaben wollen und sagten, ja, kannst du nicht irgendwie dann nochmal hin zu deiner Chefin und fragen? Mama.
Schwierig.
Ja, nee.
Ja. Bist du mit der indischen Kultur irgendwie in Berührung? Hast du Connection? Oder ist das sozusagen dadurch, dass es so ein multikulturelles Elternhaus ist, dann doch irgendwie eher in die eine Richtung gegangen?
Meine Mutter hatte, glaube ich, das hat sie mir auch im Detail nie so genau erzählt, aber sie hat, glaube ich, auch sehr viel Rassismus erfahren in Deutschland. Und deswegen bin ich auch leider nicht zweisprachig aufgewachsen. Sie wollte, dass ich eine Sprache, meine Muttersprache, Deutsch, perfekt spreche, ohne dass ich irgendwie ausgegrenzt oder gehänselt werde. Das war immer ganz, ganz wichtig. Und im Nachhinein wahnsinnig traurig, dass jemand so eine Entscheidung treffen muss. Und dementsprechend ist auch ganz viel Kultur flöten gegangen. Mhm. Also ich habe mich auch anfangs geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte nicht anders sein. Ich wollte genauso sein wie Stefanie und Daniel in meiner Klasse. Im Kindergarten habe ich mir sogar ganz dick viel Nivea auf die Haut geschmiert, damit ich nicht so eine dunkle Hautfarbe habe. Ich habe mich wirklich geschämt, weil die Kinder auch sagten, oh, kann ich mal deinen Arm ablecken? Schmeckst du nach Schokolade?
Oder Wahnsinn, wenn man das hört, denkt man immer, das kann nicht sein. Und das ist tatsächlich so, dass das vorkommt. Ja.
Auch in der Schule wurde ich immer Schokoladenprinzessin genannt.
Nein.
Oder es war noch viel schlimmer. Und deswegen habe ich mich immer geschämt und versucht, diese Seite von mir auszublenden. Und als ich dann in Indien war, das war so mit 17 circa, habe ich dann das erste Mal gesehen, da liegen meine Wurzeln. Mhm. Da habe ich plötzlich so Parallelen gesehen zu meinen Tanten oder zu meinen Cousinen und habe gemerkt, ich kenne diese Person nicht. Ich kann mich maximal auf Englisch mit ihnen verständigen. Aber es gibt so viele Ähnlichkeiten, wie wir vielleicht unsere Hände bewegen oder so. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist so Bullshit. Warum hast du das dein Leben lang irgendwie versucht zu ignorieren? Und bin dann auch ab dem Tag immer nur im Sari rumgelaufen.
Oh, wie schön.
Ja.
Ja, das kann ich verstehen. Ist es jetzt so, dass du auch so eine, ich sag mal, Sehnsucht verspürst? Mhm. Also, dass du manchmal so denkst, ich will die Kultur irgendwie von meiner Mama auch noch besser kennenlernen?
Absolut, ja. Ich habe auch ganz, ganz viel nach so Sprachkursen, also meine Mutter spricht Malayalam, versucht zu ergoogeln, aber ich glaube, das ist echt schwer, da irgendwie einen Sprachlehrer oder eine Lehrerin zu finden. Aber das würde ich sehr, sehr gerne mal machen. Ich würde gerne noch mal dorthin reisen, auch ein bisschen länger. Ja, und vielleicht auch, es gibt ja total viele indische Communities und da mal reinschnuppern. Und ich würde auch sehr, sehr gerne, weil ich kann nicht kochen, ich kann Salat machen und Dressing, aber kochen nicht. Und ich würde sehr, sehr gerne indisch kochen lernen.
Aber das kann ja tatsächlich etwas sein, was auf der Bucketlist sich irgendwann erfüllt, weil ich glaube, das ist realistisch, dass du das irgendwann umsetzt an der Stelle. Und ich finde es auch schön, deswegen habe ich nach dieser Sehnsucht gefragt, weil ich das häufig bei meinen GästInnen merke, dass diejenigen, ich kenne es ja selber, deren ein Teil der Kultur so ein bisschen, ich sag mal, fast schon verloren gegangen ist, mit zunehmendem Alter verspüren, dass man doch irgendwie die Kultur der Eltern oder eines Elternteils kennenlernen möchte, sei es über die Sprache, über das Reisen oder eben in deinem Fall jetzt auch das Thema Kochen und Essen. Ja. Und das finde ich ganz schön. Und ich kann aber auch ehrlicherweise die Entscheidung deiner Eltern, in dem Fall auch deiner Mutter ganz spezifisch, nachvollziehen, zu sagen, unsere Tochter wollen wir einsprachig erziehen, meine Eltern haben es ja ähnlich gemacht, weil wir nicht wollen, dass sie Probleme hier hat. Und das ist auch wiederum eigentlich total traurig. Mhm, auf der anderen Seite kann man es total nachvollziehen, weil am Ende anhand der Erfahrung, die du skizziert hast, den Rassismus gibt es ja, den gibt es immer noch. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für ein Kind, als das Gefühl zu bekommen, nicht angenommen zu werden. Mhm. Und das ist natürlich schon krass.
Mir haben auch damals Vorbilder im Fernsehen gefehlt.
Das wollte ich tatsächlich gerade fragen, weil wenn du das so visualisiert hast, ne, nachgestellt hast und so weiter, wenn du dann Fernsehen geguckt hast, da war ja eigentlich niemand, oder?
Niemand, niemand, niemand. Bis ich dann meinen ersten Fernseher bekommen habe, so ein ganz kleiner Fernseher, und dann habe ich Viva durchgesuchtet. Und mein Vorbild damals war Colleen Fernandes.
Ah ja, stimmt. Klar, Colleen, ja.
Richtig, und sie ist auch Halbinderin. Mhm. Und weiß ich nicht, das hat mich fasziniert, weil ich dachte, ach cool.
Es geht.
Die hat ähnliche Haare, die zieht sich cool an.
Ja, das stimmt. Die war immer schon so super modern und flippig unterwegs.
Die moderiert da einfach die Viva Top 100. Ja. Und ich hing da, also das war meine Ernährung. Ich hing davor und dachte mir, boah, wow, ich möchte auch mal wie Jane bei Viva werden.
Ja, voll gut. Aber das zeigt, wie wichtig eben die Kraft der Vorbilder ist. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich weiß auch, ne, ich meine, jetzt bist du in einem Format sichtbar, du bist wiederum jetzt Vorbild für andere. Und das ist, finde ich, auch ganz schön zu sehen, dass man andere so schön beeinflussen kann, zu sagen, guck mal, ich bin hier, ich habe meinen ersten Schritt gemacht und ich gehe jetzt weiter und du kannst es sozusagen auch schaffen. Ist dir das auch wichtig, das irgendwie aufzuzeigen?
Absolut. Also dein Thema ist ja auch Sichtbarkeit und ich möchte auch zeigen, hallo, ich bin hier, ich habe einen Vordergrund, ich habe auch meine Geschichte und ihr könnt das auch schaffen. Ich meine, why not, ne? Das Einzige, was man braucht, ist Spaß, Talent, Ehrgeiz und vielleicht mal Mut, jemanden anzuschreiben oder anzurufen.
Hast du das viel gemacht, dass du Leute angeschrieben hast, angerufen hast?
Einmal. Ja. Damals gab es ja Facebook in der Zeit nur. Ja. Und das habe ich sehr, also sagen wir mal so, nicht für irgendwelche Vernetzungen benutzt. Das war eher sowas wie, hallo, ich gehe jetzt Eis essen.
Ja, das kennen wir alle.
Also richtig dumme Posts. Ja, ja. Aber ich habe einmal den Mut gefasst, ich glaube, da war ich 21, 22, so in diese Richtung, und habe die Produktionsfirma von Benjamin von Stuckrad-Barre live angeschrieben. Also Ulm TV hat das damals produziert und ich habe über Facebook die angeschrieben und so, hey, ich würde so gerne Autorin bei euch sein. Also wirklich so richtig wie so ein kleines Mäuschen habe ich geschrieben. Ne? Und dann wurde mir relativ schnell geantwortet.
Immerhin.
Ja, aber ich habe blöderweise damals den Namen von Benjamin von Stuckrad-Barre falsch geschrieben. Und dann hatte er, das war glaube ich ein Typ damals, geschrieben, melde dich, wenn du den Namen richtig schreiben kannst. Und das war so bam, bam, ja, rechts, wirklich? Links. Ich habe mich dann nicht mehr getraut. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich war auch sehr, sehr schlecht im Netzwerken. Sehr, sehr schlecht. Ich habe mich das häufig nicht getraut, weil diese Prämisse, ich spreche jemanden an, weil ich möchte von dieser Person, dass die mich irgendwo hin weiterempfiehlt. Dafür habe ich mich irgendwie geschämt und dachte mir, oh nee, du musst dir das jetzt selber erarbeiten. Deswegen war ich vielleicht auch krass ehrgeizig und war umso verbissener, das irgendwie hinzukriegen. Und vielleicht hat es deswegen bei mir auch ein bisschen länger gedauert als bei anderen Personen jetzt, was auch okay ist. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen schon gelernt, mich zu vernetzen.
Das mit den Namen kannst du jetzt mittlerweile auch. Du hast wahrscheinlich auch viel Recherche im Vorfeld betrieben, bevor du solche Anfragen stellst. Aber wenn jetzt Leute zuhören und in der Situation sind, in der du vor einigen Jahren warst, was würdest du den Leuten sagen? Jetzt, bei mir hören ja ganz unterschiedlichste Menschen zu, also aus der Wirtschaft, aus den Medien, aus dem Kulturbereich, die jetzt sagen, ich möchte irgendwie, keine Ahnung, Kontakt zu jemandem oder einen Fuß in die Tür bekommen. Was würdest du als Tipp mitgeben?
Ich würde erstmal sagen, informier dich über die Person. Lern den Namen zu schreiben. Schau dir die Sachen an, die die Person gemacht hat. Und sei einfach mutig. Wie die Sesamstraße schon sagte, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Einfach fragen. Und ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Person, sei es jetzt in der Medienbranche oder irgendwelche Chefs oder Chefinnen, die haben das auch mal durchgemacht. Die mussten auch mal fragen.
Ja.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das verstehen. Wenn es keine Antwort gibt, dann gibt es keine Antwort. Wenn es eine Antwort gibt und es ist ein Nein, gut. Aber wenn es ein Ja ist, dann ist es ein Ja. Und ich würde einfach fragen, auf die Leute zugehen, mal schauen, hey, passt das Unternehmen zu mir oder passt der Sender zu mir? Und falls sie mit einer Absage antworten, ja, dann vielleicht was anderes suchen und weitermachen. Nicht demotivieren lassen. Ich habe in meinem Leben so viele Absagen bekommen. Ich habe fucking viele Absagen bekommen. Wahnsinnig viele. Und jedes Mal habe ich kurz geheult, war kurz sauer und dachte mir, hä? Das kann doch nicht sein. Und musste immer aufstehen und weitermachen. Das hat mich eigentlich auch hierhin geführt.
Und jetzt bist du in der Lokalzeit und in meinem Podcast. Ja. Aber ich finde es so toll, was du sagst, dieses nicht entmutigen lassen, weil es klingt immer so einfach, aber es ist in der Realität gar nicht so einfach, weil gerade wenn du, ne, du bewirbst dich für einen Job, du willst irgendwie einen Step weiter im Unternehmen, du willst eine Finanzierung für dein Startup, also überall warten und lauern ja diese Neins. Mhm. Und du musst halt auch viele Neins erleben, um dann auch mal ein Ja zu bekommen. Und ich, was ich auch immer sage, Nein heißt nicht immer Nein zu mir als Person, sondern es ist die Situation, es passt das Setting nicht oder was auch immer.
Absolut.
Da finde ich deinen Weg sehr spannend zu sagen, hey, und ich finde es auch toll, dass du es offen teilst. Ne? Man sieht immer das Endergebnis, man sieht, du moderierst jetzt die Lokalzeit, du bist irgendwie präsent, du bist sichtbar, du bist in einem Podcast zu Gast, aber man sieht halt auch nicht, wie du dahin gekommen bist, wo du bist. Und deswegen habe ich ja auch diesen Podcast gestartet, weil ich genau diese Geschichte hinter der Geschichte erzählen will, um eben auch anderen Mut zu machen, gerade denjenigen, die auch diversen Background haben.
Der Weg ist halt wirklich lang, aber er lohnt sich. Mhm. Und auf Instagram, also ich meine, gerade auf so einer geschönten Plattform sieht man halt einfach nicht, wenn Leute mal failen.
Total. Du siehst immer das Endergebnis, das meistens eben gut ist, aber du siehst nie den Weg. Ich meine, was schon so ein bisschen gerade auf Instagram passiert, dass die Leute auch mal so behind the scenes zeigen und teilen. Also ich versuche das zum Beispiel auch sehr stark zu machen und auch immer aufzuzeigen, wie viel Arbeit eigentlich hinter all dem steckt, weil es ist halt auch eine romantische Vorstellung zu sagen, okay, die Alte ist da gelandet, wo sie ist, weil sie irgendwie Glück hatte.
Ja.
Klar, mit Sicherheit hatte ich hier und da auch mal Glück, aber vor allem eben steckt da wahnsinnig viel Arbeit dahinter wie bei dir. Und vor allem auch so viele tiefe Täler. Also die Absagen, die du hast, kann ich natürlich für die Wirtschaft beziehen, ob das jetzt Pitches waren, an denen ich mich beteiligt habe. Oder irgendwelche Fails bei, keine Ahnung, wenn ich eine Keynote gehalten habe oder so. Also insofern, lasst euch nicht entmutigen da draußen und glaubt an euch, auch wenn es wie ein Kalenderspruch klingt. Mhm. Aber es ist super wichtig, da eben sich selber zu empowern, um auch empowered zu werden. Ne?
Ja.
Also so, und das ist halt das A und O. Meine Liebe, ich habe auch für dich natürlich schnelle Fragen vorbereitet und ich bin sehr auf deine Antworten gespannt. Und zwar, du hast vor einiger Zeit übrigens gepostet, dass du jetzt Autogrammkarten hast.
Ja.
Worüber kriege ich die, wenn ich die haben will?
Ich schicke dir einfach eine zu das nächste Mal.
Ja, und Leute, die das von dir wollen, die sollen dir schreiben oder wie läuft es da ab?
Genau, einfach mir mal schreiben.
Dir mal schreiben?
Ja,
oh, wie gut,
bei Instagram.
Bitte, du hast Autogrammkarten.
Sehr ja, gut. Ich habe auch letztens, das war so fernab, sag ich dir, einen Riesenstapel Fanpost bekommen.
Ja, voll gut, das kann ich mir richtig vorstellen.
Da kam der Pförtner von der WDR Lokalzeit in Aachen dann zu mir und sagte, du Jenny, das hatten wir schon ewig nicht mehr, hier ist richtig viel Post.
Ah.
Und dann waren da so auch Sachen mit Aufklebern und Stickern
voll schön.
Und mit so Glitzer.
Aber guck mal, wie du die Leute empowerst.
Ja, voll schön.
Ganz unterschiedliche Leute, siehst du? Also das ist ganz toll, ich kriege auf jeden Fall auch noch eins,
ja.
Da freue ich mich sehr drauf.
Absolut.
Nächstes Mal, du hast mir Schokolade mitgebracht, kannst du einfach auch deinen Namen drauf kritzeln, das reicht mir auch schon. Hast du denn eigentlich mal jemals jemanden nach einem Autogramm gefragt?
Oh Gott, ja, das war mal bei der Autohauseröffnung.
Oh mein Gott, wer hat das moderiert?
Nee, viel unspektakulärer. Ich komme, das ist jetzt kein Fußballstatement, ich komme aber aus einem Schalker Haushalt.
Ja.
Ich komme ja aus Recklinghausen.
Ja, stimmt.
So, ne? Und bei dieser Autohauseröffnung war Olaf Thon, das war ein Fußballspieler dort. Keine Ahnung, was er für eine Position hatte.
Und den hast du gefragt, wirklich?
Ja, ich so, hallo Olaf, kann ich ein Autogramm von Ihnen haben? So richtig.
Und er so, ja.
Okay, ja, hier. Und die waren ja alle schon vorunterschrieben.
Ja,
so, ne? Hier oder
wie witzig.
Da waren halt ganz viele Kinder und die wollten das. Und
oh,
dachte ich, ja, dann will ich auch.
Will ich
eins.
Also, you never
ja,
know, ne? Ich meine, wer weiß, was das irgendwann wert ist. Und jetzt hast du ein Autogramm von ihm. Sehr gut.
Das
ich hoffe, es hängt bei dir irgendwo.
Oh, ich glaube, das ist irgendwo in der Versenke meines Kinderzimmers.
Aber voll gut. Ich meine, ganz ehrlich, why not? Ich meine, wir alle haben, glaube ich, Menschen, die wir mal irgendwie richtig gut fanden oder anhimmeln oder auch in solche Situationen dann reinrutschen, wo man sich denkt, ja, ich nehme es mal mit. Du hast einfach nur strategisch gedacht,
ja,
wahrscheinlich. Du
genau.
hast dir gedacht als Kind so, ich nehme es mal mit, wer weiß, was es was
für die Sammlung
wert ist. Genau.
Ja.
Was würdest du eigentlich tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
Wenn ich unendlich viel Geld hätte. Ich wäre jetzt nicht so diejenige, die irgendwie so Gucci, Louis, Prada sich kaufen wollen würde, obwohl das natürlich auch schön ist. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich glaube, ich hätte Bock, eigene Formate auf die Beine zu stellen.
Mhm.
Unabhängig zu sein.
Ja.
Niemanden überzeugen zu müssen, dass ich irgendwie was Geiles auf die Beine stellen könnte.
Mhm.
Ich würde irgendwie, ja, Projekte finanzieren, gute Leute, Autorinnen, RedakteurInnen,
toll.
Kameramänner, Frauen, was auch immer, mir an Land ziehen und dann wahrscheinlich eine eigene Show auf die Beine stellen.
Ja, aber es ist toll, dass du auch so diesen Drang hast, der inneren Unabhängigkeit, weil gerade, glaube ich, in deiner Branche ist extrem wichtig, dass Leute wie du, die auch natürlich für auch andere wiederum so ein Vorbild sind, auf der einen Seite vor der Kamera sind und auf der anderen Seite aber auch Formate mitprägen, mitgestalten. Und das sieht man ja auch bei anderen KollegInnen und Kollegen von dir, die dann irgendwann selbst Produktionsfirmen gründen und Formate pitchen. Und das ist schon, also ich sehe dich da auch schon, ich habe es auch schon visualisiert. Wenn du eine lästige Angewohnheit sofort loswerden könntest, welche wäre das?
Ich bin sehr geruchsempfindlich und ich habe das Gefühl, dass wenn jemand neben mir sitzt oder länger steht, der oder die vielleicht ein bisschen übler riecht mit Parfum. Ey, ohne Scheiß, ich habe hier sogar mein Parfum dabei.
Was hast du denn für eins? Darf ich dich mal fragen?
Na klar.
Kannst du hier jetzt exklusiv verlauten lassen?
Ich habe zwei Parfums. Und das ist jetzt
Oh, das ist dieses Chloe.
It's Chloe.
Ja, das übrigens, Chloe. Das finde ich richtig toll. Bei mir riecht es noch nicht so gut, aber bei dir auf jeden Fall.
Ja. Dankeschön. Ja. Ja, also ich bin sehr geruchsempfindlich und wenn was stinkt, dann muss ich darüber...
Und dann holst du es raus?
Ja, das habe ich heute wegen dir mitgenommen, weil ich dachte, möchte für Tijin schön riechen. Ja. Aber gestern zum Beispiel im Zug, da hat jemand einfach eine Beefy gegessen und das hat richtig gestunken.
Oh,
und dann habe ich da so einen kleinen Duftspray und sprühe damit rum und das ist eine richtig lästige Angewohnheit, weil ich glaube, auch andere Menschen finden das dann nicht schön, wenn das dann irgendwie so mega sweet
riecht. Möchtest du nicht nach Beefy riechen oder nach Schnitzel oder nach Frikadelle?
Ach, stimmt, wo du sagst, das ist ja authentisch, ne? Nee, das mag ich nicht und dann muss ich doch immer drüber sprühen und ich glaube, manche finden das mega lästig, weil die das auch nervt, vielleicht können die Chloe nicht riechen.
Ja, das kann natürlich auch sein. Aber das Interessante übrigens bei Parfum finde ich ja wirklich so dieses Momentum, dass man so denkt, oh, bei dir riecht es voll gut und dann sprühe ich es auf meine Haut und denke mir so, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Ich habe auch tatsächlich, ich bin nicht so eine Parfum-Wechslerin. Ich habe immer so eins, das nutze ich dann Jahre und dann kaufe ich mir ein neues und lande doch wieder beim alten. Das ist irgendwie, ja.
Weißt du, was mein erstes Parfum war?
Sun von Chill Sun.
Nee. Glow von Jennifer Lopez.
Oh, echt? Glow von Jennifer Lopez? Von J-Lo. Oh mein Gott.
Es hat gestunken wie Seife. Es war nicht
deins. Du hast dir besser vorgestellt. Mhm,
aber ich habe das halt als Kind so durchgepowert.
Also, ich hatte dieses Jill Sun da.
Ja.
Sun. Das ist übrigens, habe ich jetzt gehört, das ist wieder Trend.
Voll. Aha. Ja, richtig.
Das kommt wieder.
Ich habe ein paar Bloggerinnen schon auf Insta gesehen, die gesagt haben, ja, das ist mein Sommerduft. Und ich dachte, oh geil.
Oh Gott, das ist wieder back. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Ich meine, du musst ja häufig auch früher aufstehen.
Zum Laufen, ja. Ich würde zum Laufen.
Wie oft gehst du laufen?
4 bis 5 Mal die Woche.
Boah, das ist schon krass.
Also es sind so locker 50 Kilometer die Woche.
Ja, Wahnsinn.
Ja, das ist wie Meditation für mich. Ich liebe das sehr. Das ist vielleicht auch metaphorisch ein bisschen für diesen Job. Du hast ein Ziel, ich melde mich dann für irgendwelche Wettkämpfe oder Läufe an. Du trainierst 16 Wochen auf diesen Tag und du weißt, ja, wenn ich performe, dann schaffe ich das.
Ja.
Ich habe alles vorbereitet, so wie beim Casting. So, ne? Ich habe alles vorbereitet. Alles, was ich brauche, trage ich in mir. Ich schaffe das. Ich kann laufen, die 21,09 Kilometer und dann wird das geil. Und ansonsten würde ich für Trüffelpasta aufstehen.
Okay, dann gehen wir mal Trüffelpasta zusammen essen.
Übrigens, die Pralinen sind auch Trüffel.
Ja, ich habe das schon gespottet. Ich habe es schon erstalkt sozusagen. Sehr lecker. Letzte Frage. Was machst du, um gute Laune zu bekommen?
Ich liebe es und meine Nachbarn hassen es wahrscheinlich. Ich singe sehr, sehr gerne.
Oh,
das ist eine Gemeinsamkeit. 90er-Songs.
Ja,
so richtig.
So Hip-Hop oder auch so Pop.
Alles. Ich, unter der Dusche denke ich, ich bin Beyoncé.
Ja, du bist es auch.
Natürlich. Ja. So, ne? Dann performe ich halt richtig drüber. Und dann sind meine Endorphine so top-notch, so voll am Eskalieren, dass ich, wenn ich aus der Dusche komme, dann föhne, wie so einem Hollywood-Föhne. Ich föhne, ich singe, ich bin so da, ich tanze. Ich liebe das so sehr. Und dann, ich bin auch, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ich kann einen Song 5000 Mal hören.
Ich auch.
Bis zum Abwinden.
Ich habe ja auch so Laufsongs, ich habe so eine Laufplaylist.
Oh ja?
Die höre ich einfach rauf und runter. Und
ist dein Lieblingssong?
Mein Lieblingssong zurzeit ist Beyoncé, Break My Soul.
Oh,
der neue.
Genau.
Den finde ich richtig cool. Und Cuff It oder so.
Wie heißt
der? Gibt's ja jetzt ganz viele Reels, genau.
Richtig, habe ich auch eins gemacht.
Beim Award nachgespielt. Ich fand das Beyoncé-Album, das neue, als ich das erste Mal gehört habe, gar nicht so cool. Und jetzt kommen immer mehr Lieder raus. Und dann sehe ich diese Reels dazu und dann denke ich so, ja, eigentlich ist doch ganz cool. Genau, das sind so die Sachen, die ich auch gerne zum... Und ich höre immer wirklich immer dieselben Lieder.
Ich
also
auch.
Nie
ich
neue.
Auch. Ich auch nicht.
Sondern ich habe so meine Lauflieder und dann visualisiere ich mich auch irgendwie auf irgendwas rein. Und es tut ganz gut.
Fun Fact, ich war zweimal auf einem Beyoncé-Konzert in meinem Leben und zweimal alleine.
Echt?
Ja.
Aber es war doch wahrscheinlich der Hammer, oder?
Es war so krass. Ich war einmal, wo sie mit Jay-Z on Tour war, in Paris. Und das war richtig krass.
Das
ich kannte niemanden. Ich war da alleine.
Ja.
Aber um dich herum sind nur so Girls, die es auch,
ja,
so,
auch Bock haben. Ja.
Girls, girls, we run the world. Also alle so, die es total fühlen. Und dann tanzt du halt mit einer Riesenmenge, was völlig pathetisch klingt.
Ja, aber mega.
Voll geil. Und dann war ich einmal auf einem Konzert von Beyoncé in Düsseldorf alleine. Weil, weißt du, ich habe immer schon 2, 3 Tickets mehr gekauft, weil ich dachte, ja, wenn meine Freundinnen mitkommen wollen und sagt so, oh nee, Beyoncé wollen wir nicht. Ich so, hä, was ist los mit euch? Man, das ist Beyoncé. Hallo? Hä?
Aber schon, beim nächsten Mal kannst du mich fragen,
ja,
dann komme ich
mit.
Dann nehmen wir die Trüffelschokolade mit und Trüffelpasta essen wir dann vorher oder nachher.
Und also, im Hotel sind wir dann richtig crazy in love.
Ja,
singen.
Wirklich. Also wir haben ein Date, ihr habt es alle gehört. Liebe Jenny, das war ein wunderbares Gespräch und wir sind eingetaucht in deine Story. Ich finde, du bist ein absolutes Role Model mit dem, was du machst und ich freue mich sehr, dass ich sozusagen ja ein Teil deines Weges jetzt bin mit dem Podcast und mit Sicherheit kommt da wahnsinnig viel noch und ich kann immer sagen, ich hatte sie im Podcast. Danke
Tijen,
dir.
Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte, dass ich meine Geschichte erzählen durfte, dass du mich so viele coole Fragen gefragt hast. Und dein Podcast ist mit einer der liebsten Podcasts, die ich höre.
Das geht natürlich runter wie Öl, ihr Lieben. Danke dir.
I'm an independent diva with a style that you love, check it out.